Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 22. April.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
So hat man gestern in Moskau Wladimir Putin, dem russischen Staatspräsidenten, die Bühne bereitet für seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Und er bedankte sich erstmal artig. Aber dann war auch schon Schluss mit den Höflichkeiten. Mit Blick auf die Spannungen zwischen dem Westen und Russland schlug Putin harte Töne an. Man wolle keine Brücken abbrennen, aber wenn jemand die guten Absichten Russlands als Schwäche wahrnehme, dann würde man zurückschlagen. Asymmetrisch, schnell und hart.
Что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.
Und Putin mahnte den Westen, die roten Linien nicht zu überschreiten. Rote Linien, die, wie er sagte, er selber definiere und niemand sonst.
Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту.
Da braut sich was zusammen, zumal der amerikanische Präsident diesen Putin erst kürzlich als Mörder bezeichnet hatte.
The Kremlin and Vladimir Putin hitting back at President Biden for calling him a killer.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
Aber was genau braut sich da zusammen und wie soll Deutschland darauf reagieren? Zwei Männer stehen prototypisch für die sehr unterschiedliche Sicht auf dieses große und verwundete und in seiner Verwundung aggressive Land. Ich habe mit Gregor Gysi von der Linkspartei im Bundestag, derzeit ihr außenpolitischer Sprecher, über seine Haltung gesprochen. Er fordert:
Frieden und Sicherheit in Europa gibt es niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Also brauchen wir ein anderes Verhältnis zu Russland.
Ganz anders sieht das Norbert Röttgen, CDU-Mitglied und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Er fordert ein robustes Auftreten gegenüber russischer Aggression.
Wir müssen agieren, indem wir Putin klarmachen, für jeden aggressiven Schritt von Nawalny bis zur Ukraine wird er einen Preis bezahlen müssen. Und an dieser Entschlossenheit, dass er Kosten bezahlen muss, da darf kein Zweifel dran entstehen.
Mehr dazu gleich. Putin und der Westen, was tun? Gregor Gysi und Norbert Röttgen liefern uns ihre Analysen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Bundesnotbremse inklusive nächtliche Ausgangssperre, sie kommt, wenn der Bundesrat heute zustimmt. Außerdem, Sophie Schimanski schaut sich die Quartalszahlen mal aus dem Blickwinkel von Social Media Unternehmungen an. Und unser Hauptstadtteam weiß, wie Armin Laschet jetzt im Osten der Republik punkten möchte. Und wir bringen unsere Kindheit wieder zum Klingen und wundern uns über eine total durchgeknallte Impfprämie in New York. Unsere Beziehungen zu Russland als schwierig zu bezeichnen, ist eine glatte Untertreibung. Das war mal anders. Angela Merkel sagte noch vor 2 Jahren bei der Münchner Sicherheitskonferenz:
Ich sag mal, wollen wir Russland nur noch in die Abhängigkeit oder in die Abnahme von China bringen? Ist das unser europäisches Interesse? Finde ich auch nicht. Wir wollen auch ein bisschen an den Handelsbeziehungen teilhaben. Also, dann weiß ich nicht, warum die Zeiten heute so viel schlechter sein sollen, dass wir nicht sagen, Russland bleibt ein Partner.
Dieser Kurs hat sich verändert. Merkel zum Beispiel wurde im Fall Nawalny für ihre Verhältnisse jedenfalls ungewöhnlich deutlich.
Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt.
Und auch mit Blick auf die Ostukraine legen die Staats- und Regierungschefs überall im Westen die Stirn in Sorgenfalten. Denn Russland verlegt im großen Stil Truppen in die Grenzregion. Knapp 100.000 Soldaten habe man dort zusammengezogen, heißt es. Das ruft natürlich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf den Plan.
Russia's considerable military build-up is unjustified, unexplained and deeply concerning.
Und der Westen, gibt weiter Druck auf den Kessel. Im Juni findet routinemäßig das große Manöver Defender Europe statt, diesmal Defender Europe 21. Sehr nah am russischen Territorium, kein Zufall. Amerika übt die schnelle Verlagerung der Truppen in Richtung der Westgrenze der Russischen Föderation. Naja, wenn man für einen Russland-Feldzug proben will, dann so. Gregor Gysi ist der außenpolitische Sprecher der Linkspartei im Bundestag und Russlandkenner sowieso. Wie bewertet er das Säbelrasseln auf beiden Seiten? Und um das herauszufinden, habe ich ihn, na was sonst, einfach angerufen.
Beides ist zu verurteilen. Es ist immer so, natürlich innerhalb Russlands dürfen die Truppen ja machen theoretisch, was sie wollen, völkerrechtlich gesehen. Aber mich beunruhigt das. Weil sie wollen natürlich damit auch Eindruck schinden. Und die NATO denkt nur daran, und das ist ja auch schon passiert, Truppen immer näher an Russland heranzuführen. Das ist keine Lösung. Das ist ein Konfrontationsdenken, genauso wie die Sanktionen und vieles andere. Und dann mauert sich Russland immer stärker ein. Also ich habe ja versucht, alle daran zu erinnern, dass die Politik der Sozialdemokratie unter der Überschrift Wandel durch Annäherung viel klüger und besser war. Das habe ich doch in der DDR erlebt. Als diese Politik gemacht wurde, als der Grundlagenvertrag geschlossen wurde, gab es plötzlich eine riesige Amnestie. Politische Gefangene wurden freigelassen. Dann gab es diesen humanistischen Akt. Erst konnten ja in den Westen nur Rentnerinnen und Rentner reisen, also außer den Dienstreisen, nur Rentnerinnen und Rentner. Dann plötzlich auch in dringenden Familienangelegenheiten. Verstehen Sie, man erreicht humanistische Gesten gerade bei autoritären Strukturen nur, wenn man auf sie zugeht, mit ihnen vernünftig redet. Wenn du Sanktionen machst, nutzt er das immer in der eigenen Bevölkerung, sagt, die ganze Welt stellt sich zu uns, wir müssen zueinander solidarisch sein und so weiter. Also ich finde die ganze Politik verheerend und jetzt spitzt sich das dort zu, völlig unnötig. Ich würde sagen, wir brauchen wieder die Stunde der Diplomatie und nicht die Stunde des Militärs. Aber weltweit wird immer mehr militärisch und immer weniger diplomatisch gedacht.
Das heißt, die Neubesetzung im Weißen Haus mit Joe Biden und Kamala Harris ist aus Ihrer Sicht dann offenbar ja eher eine Enttäuschung, weil sie eigentlich die Politik des Druckmachens und Druckverstärkens fortsetzt.
Nein, also der Fortschritt ist, dass er zurückgekehrt ist ins Paris-Abkommen zum Klima, ganz wichtig. Der nächste Fortschritt bestand darin, dass die einen Tag danach Putin und er beschlossen haben, einen Rüstungsbegrenzungsvertrag doch wieder in Kraft zu setzen, ganz wichtig. Dann will er zurück in das Iran-Abkommen, was auch wichtig wäre, also weg von Sanktionen, aber verhindern, dass der Iran über Atomwaffen verfügen kann. Das wäre eine Katastrophe. Also, das ist mir schon alles wichtig. Er macht auch innenpolitisch größere Schritte, nicht nur bei der Pandemie, sondern auch im sozialen Bereich, auch was ökologische Nachhaltigkeit betrifft. Das ist alles wichtig. Aber in einem haben Sie recht, was sein Verhältnis zu Russland und China betrifft, ist es genauso grottenschlecht wie das von Trump.
Und das sind ja die zwei großen Nationen, das eine aus Exportgründen, das andere aus der direkten Nachbarschaft, die für uns Deutsche nun mal wirklich, wirklich relevante Partner sind, China und Russland.
Das stimmt. Wissen Sie, was wir noch nicht richtig begriffen haben und die EU auch nicht, dass wir eigene, andere Interessen, geostrategische Interessen in Bezug auf Russland und China haben. Wir müssen zu beiden ein gutes Verhältnis haben, was nicht heißt unkritisch, sondern gut heißt, dass es ein Grundvertrauen gibt. Also wenn die Kanzlerin mit Putin spricht, muss er wissen, sie sagt immer die Wahrheit und sie muss wissen, er sagt ihr immer die Wahrheit. Und wenn nicht, sagt man, ich möchte die Frage nicht beantworten, weil ich Ihnen die Wahrheit nicht sagen darf und ich will Ihnen nichts Falsches sagen. Auch das kann zur Diplomatie gehören. Und so sind die Verhältnisse nicht, überhaupt nicht, sondern wir rennen da immer den USA hinterher und das halte ich für falsch. Jetzt gibt es eine Kernauseinandersetzung Nord Stream 2. Also stehen wir unsere Verträge durch oder stehen wir sie nicht durch? Nur weil zunächst Trump und jetzt Biden das nicht wollen. Und das ist wirklich eine Kernfrage. Und Frieden und Sicherheit in Europa gibt es niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Also brauchen wir ein anderes Verhältnis zu Russland, aber auch zu China.
Auch ein eigenständiges. Egon Bahr war der Letzte, der das Wort der deutsche Weg in den Mund genommen hat, ganzes Buch darüber geschrieben hat.
Das war der Punkt, an dem dann später formuliert worden ist, Wandel durch Annäherung, wenn man das auf Deutschland überträgt und niemand hatte was dagegen. Das war der Beginn einer Politik, an dessen Ende dann die deutsche Einheit stand.
Nicht in überheblicher und selbstherrlicher Absicht, sondern, so wie Sie auch sagen, dass wir deutsche Interessen tatsächlich sortieren und da, wo sie zum Zuge kommen, müssen eine andere Außenpolitik gegenüber Russland betreiben sollten.
Ja, und bisher hat immer Deutschland Russland überfallen, nicht Russland Deutschland, außer im Siebenjährigen Krieg, aber der ist nur so viele Jahrhunderte her, das kann man vergessen. Also das müssen wir ja auch sehen. Wir haben jetzt den Jahrestag wieder des Überfalls auf die damalige Sowjetunion, eben 50 Millionen Tote etc. Die Blockade einer Stadt, die zu etwa 2 Millionen Toten geführt hat, Hungertoten etc., das alles ist ja nicht in Vergessenheit geraten. Ich will ja nicht, dass wir so im Bücherhemd durch die Straßen laufen, aber immer wieder die Verantwortung muss uns klar werden im Kopf. Das ist mir wichtig und deshalb brauchen wir zu Russland ein anderes Verhältnis. Und wenn man was erreichen will, braucht man zum Beispiel Jugendaustausch. Man muss ja dafür sorgen, dass die Jugendlichen mal kennenlernen, wie wir anders leben, wie wir anders denken. Und wir müssen kennenlernen, wie sie anders leben, anders denken. Das kann immer gegenseitig befruchten. Und das alles funktioniert nicht mehr. Und zwar, weil eben wieder überwiegend militärisch gedacht wird. Und wissen Sie, ich war dabei, das will ich Ihnen gerne erzählen. 2001 sprach Putin im Bundestag und hat die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten.
Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Hauses. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist.
Und der Westen war zu arrogant. Er dachte, man braucht Russland nicht mehr. Obama hat ja auch mal gesagt, das ist ja bloß eine Regionalmacht etc. Das war ein Grottenfehler. Jetzt versucht er uns natürlich überall zu beweisen, dass er keine Regionalmacht ist. Das wird immer unterschätzt. Also ich sage noch einmal, weg vom überwiegend militärischen Denken hin zu einem überwiegend diplomatischen Denken. Es wird höchste Zeit.
Einer, der mit einer ganz anderen Gang- und Tonart an dieses Thema herangeht, ist Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Präsidiumsmitglied der CDU. Er ist aus der Abteilung Klare Kante. Einen schönen guten Morgen, Norbert Röttgen.
Einen schönen guten Morgen, Gabor Steingart.
Wladimir Putin hat in seiner Ansprache zur Lage der Nation gestern gesagt, diejenigen, die Provokationen aussenden, die unsere Sicherheit gefährden, werden es so stark bereuen, wie es schon lange niemand mehr bereut hat. Herr Röttgen, wem genau galt diese Drohung?
Also zunächst mal ist es ja wieder die Umkehrung von Täter und Opfer. Putin geriert sich als Opfer, das sich wehren wird. Und die Drohung ist an den Westen gerichtet, an die USA, an die Europäer. Und Putin will uns davon abhalten, dem Opfer Ukraine beizustehen.
Es geht um die Ukraine, denken Sie, und nicht um Nawalny?
Es geht vor allen Dingen jetzt akut um die Ukraine. Das ist ja die akute Drohgebärde, mindestens eine Drohgebärde mit massiven Truppenaufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze. Übrigens auch im Süden am Meer, im Asowschen Meer, wird die Hoheit und Souveränität der Ukraine aktiv verletzt. Aber diese wiederum hat auch etwas mit Nawalny zu tun. Das ist die Botschaft an Deutschland vor allem. Hört endlich mal auf, euch um diesen Nawalny zu kümmern. Ihr spielt mit Krieg.
Aber wollen wir aufhören, uns darum zu kümmern?
Nein, das können wir nicht. Wir wollen es nicht. Weil wenn wir das akzeptieren würden, dass Gewalt und militärische, völkerrechtswidrige Gewaltanwendung akzeptiert wird als Teil von Außenpolitik in Europa, dann hätten wir wieder einen neuen gespaltenen Kontinent, dann würde Gewalt herrschen und dem müssen wir entgegentreten, denn es ist die Gewalt und die militärische Drohung, die Unfrieden erzeugt.
Bislang scheint sich jedenfalls Putin um die Ermahnungen auch der Kanzlerin in dieser Angelegenheit nicht sehr zu kümmern. Nawalny ist weiter in Haft und ist weiter in einem offenbar prekären Gesundheitszustand. Wie reagiert dann eigentlich der Westen, wenn dieser derzeit führende Oppositionspolitiker in der Haft verstirbt?
Das Wichtigste ist ja, wäre, dass wir agieren, damit wir nicht reagieren müssen. Und der Westen, die Europäer, auch in Deutschland wird immer gesagt, wir sind für den vernünftigen Dialog. Ja, da sind wir natürlich alle dafür. Nur das ist keine Politik, wenn auf der anderen Seite Gewalt und Militär auf militärische Lösungen gesetzt wird. Und damit werden wir nichts bewirken. Wir müssen agieren, indem wir Putin klar machen, für jeden aggressiven Schritt von Nawalny bis zur Ukraine wird er einen Preis bezahlen müssen. Und an dieser Entschlossenheit, dass er Kosten bezahlen muss, da darf kein Zweifel dran entstehen. Und indem vor allen Dingen die Europäer dort nichts sagen oder sogar beide Seiten in gleicher Weise zur Deeskalation aufrufen. Also Russland, dass die Truppen aufmarschiert gegen die Ukraine, und auch die Ukraine fordern wir zur Deeskalation auf. Das gibt falsche Signale an Russland. Und dass wir dort schwach sind, ist eine Hilflosigkeit und Schwäche und Unverzeihlichkeit europäischer Politik.
Mit schwach meinen Sie, dass die Gaspipeline ja tatsächlich, Merkel möchte es zumindest, die beteiligten Firmen möchten es auch, dass die Gaspipeline jetzt doch fertiggestellt wird?
Mit Schwäche meine ich im Allgemeinen, dass wir keine wirkliche Politik gegenüber dieser Aggression haben. Nord Stream 2 kommt leider noch obendrauf. Das ist eine schwere Bürde, die Deutschland der Europäischen Union ihrer Einheit und auch übrigens dem transatlantischen Verhältnis aufgebürdet hat. Wir sehen Aggression auf der einen Seite und beantworten es mit einem Wirtschaftsprojekt, Mega-Wirtschaftsprojekt für Gazprom, von dem wir gar keinen Vorteil in Deutschland und Europa haben. Wir brauchen diese Leitung nicht, sondern Gazprom hat ein politisches Interesse, nur nicht mal ein wirtschaftliches Interesse. Das ist eben grundfalsch und die grundlegend falsche Botschaft.
Die Chinesen sagen ja, die Hand, die du nicht abhacken kannst, die sollst du schütteln. Könnte nicht eine, ich sag mal, Handreichung, ein Wiederaufforstungs- und Aufbauprogramm Russlands genau das Gegenteil tun von dem, was wir heute tun und vielleicht dann auch das Gegenteil bewirken, nämlich größere Nähe und Friedfertigkeit?
Wenn das ginge, wäre ich dafür. Es geht aber nicht, weil der wirtschaftliche Aufbau Russlands mit einem System, das aus Oligarchen besteht, das gleichzeitig den Sicherheitsapparat dominiert und den Staat ausbeutet, Korruption zum System dazugehört, nicht möglich ist. Das ist eben das Gegenteil zum chinesischen Modell. Wirtschaftlicher Erfolg, und dadurch bleibt die kommunistische Partei in einer Monopolstellung. Und in Russland wird der wirtschaftliche Erfolg und Modernisierung verweigert. Und darum greift man zum Mittel der Aggression nach außen. Und darum ist es leider nicht so leicht, dass wir das mit europäischen Milliardenbeträgen lösen könnten. Die Lösung steht nicht zur Verfügung.
Die Bundestagswahl hat ja quasi, nachdem die Union jetzt ihren Kanzlerkandidaten gefunden hat, in dieser Sekunde auch begonnen. Können Sie als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses eine Einmischung russischer Stellen, Geheimdienste, wem auch immer, in diesen Bundestagswahlkampf, spüren Sie da was, wie in Amerika? Gibt es dafür Anzeichen?
Ja, wie in Amerika war nun ein spezieller Fall, dass ein Präsidentschaftsbewerber sich auf diese Kooperation, glaube ich, eingelassen hat. Aber es gibt die Einwirkung von Russland in den, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Bots, manipulative Software wird betrieben. Es hat den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag gegeben. Russland ist aktiv in der manipulativen Einwirkung in die demokratischen Prozesse des Westens. Das zählt zu seiner destabilisierenden Außenpolitik.
Und das ist keine ganz schöne Situation für das Land, oder?
Nein, wir müssen uns einfach klar werden, dass in unterschiedlichen Bereichen wir wieder stärker eine wehrhafte Demokratie sein müssen. Ob es Naturkatastrophen sind oder Cyberangriffe, wir müssen realistischer werden in der Vorausschau von möglichen Krisen. Vielleicht ist das nächste Virus, das uns attackiert, kein biologisches, sondern ein digitales Virus, das darauf abzielt, Infrastruktur in Deutschland lahmzulegen. Ich glaube, wir sollten lernen, ein besseres Bild davon zu bekommen, welche Krisen entstehen können, und um dann auch besser vorbereitet zu sein.
Herr Röttgen, ich bedanke mich für diese Analyse-Einschätzung am frühen Morgen und wünsche einen fröhlichen Tag, trotz alledem.
Das wünsche ich Ihnen auch, und ich danke Ihnen sehr. Einen fröhlichen, schönen Tag.
Ich habe mit beiden Spitzenpolitikern ausführlicher gesprochen. Zur Sache, pointiert und kontrovers. Wenn Hannah Arendt wirklich recht hat, dass es Wahrheit nur zu zweien gibt, dann begeben Sie sich doch mit mir auf Wahrheitssuche am Samstag. Gysi und Röttgen, ein Thema, zwei Meinungen, ungefiltert, auf thepioneer.de.
Und nun werden wir auch in diesem schweren, hoffentlich letzten Teil des Pandemie-Marathons dann gut überstehen, wenn wir zusammenstehen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Testgestütztes Öffnen und vor allem das Impfen geben uns die notwendige Perspektive, nach der zu Recht viele fragen. Aber erst braucht es als Brücke ein Brechen dieser Welle. Dem dient dieses Gesetz und daher bitte ich um Ihre Zustimmung.
Sagte gestern Gesundheitsminister Jens Spahn, rhetorisch flott, in die Notbremsung. Die Zustimmung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes gab es dann auch im Bundestag, allerdings nur von den Regierungsparteien. Die Opposition hatte vorab Ablehnung angekündigt, die Grünen, Regierungspartei im Wartestand, enthielten sich. Heißt, wenn der Bundesrat grünes Licht gibt, heute, und der Bundespräsident gleich hinterher unterschreibt, dann tritt das neue Gesetz in Kraft. Ab Montag schon kann die Notbremse gezogen werden. Diese Bundesnotbremse regelt verbindlich das, was die Länder bislang bundeseinheitlich nicht hinkriegen konnten und wollten. Gekoppelt an bestimmte Inzidenzwerte gibt es dann je nachdem Ausgangssperren ab 22 Uhr, Distanzunterricht in den Schulen, das Schließen von Geschäften und die Pflicht zum Homeoffice, wo immer es möglich ist. Das alles künftig aus der Hand des Zentralstaates. Das gab es noch nie in der Form in unserer Geschichte, in der Geschichte der Bundesrepublik. Muss aber sein, sagt Carsten Schneider von der SPD.
Wir sind in einer entscheidenden Phase der Pandemie, in der dritten Welle. Die Impfgeschwindigkeit steigt und jetzt geht es darum, dass wir die Inzidenzwerte nach unten kriegen. Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen dieses Gesetz als Bundesnotbremse, weil einige Länder und in diesem Lande leider dies nicht so umgesetzt haben.
Das sehen nicht alle so. Draußen vor dem Bundestag gab es gestern eine Demo von rund 8000 Menschen gegen die Notbremse. Drinnen zeigte die FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus die Schwächen der neuen Politik auf. Die FDP will auch vor dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen die Neuregelung einlegen.
Eine parlamentarische Beteiligung, meine Damen und Herren, ist immer auch eine Qualitätskontrolle. Bei dieser Qualitätskontrolle, und das hat die Anhörung gezeigt, ist Ihr Gesetz aber durchgefallen, meine Damen und Herren. Ihr Gesetzesentwurf hat erhebliche handwerkliche Mängel, denn alle Maßnahmen zur Eindämmung des Virus müssen auch geeignet sein. Und Herr Brinkhaus, erstaunlicherweise habe ich zur Geeignetheit dieser Mittel überhaupt nichts von Ihnen gehört. Ich wundere mich darüber auch nicht, denn die vorgesehenen Ausgangssperren sind eben keine geeigneten Maßnahmen. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, die belegt, dass Ausgangssperren die Verbreitung des Virus verhindern.
Auch der Abgeordnete Jan Korte von den Linken fand klare Worte.
Das Verfahren, was hier gewählt wurde, ist von der Geschäftsordnung gedeckt. Es ist trotzdem politisch nicht klug, wie das Ganze gelaufen ist. Denn dass wir das heute in diesem Tempo hier beschließen müssen, hat etwas mit dem vollständigen Scheitern der Politik der Bundesregierung zu tun. Sonst wären wir nicht in dieser Situation. Das muss so ausgesprochen werden.
Wenn die Länderkammer das Gesetz also heute durchwinkt, dann gilt die Bundesnotbremse bis Ende Juni. Deutschland, Einigkeit und Recht und Lockdown.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, Armin Laschet hat ja den Kampf gegen Markus Söder um die Kanzlerkandidatur gewonnen. Allerdings, es fehlt der Partei der Glaube an den Sieg bei den Bundestagswahlen. Und jetzt muss Laschet vor allem im Osten, Landtagswahlen Sachsen-Anhalt, um die Gunst der eigenen Truppen buhlen. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Michael, schönen guten Morgen und sag mir gleich, wie will Armin Laschet da drüben punkten?
Ja, guten Morgen, Gabor. Es gibt jetzt eine regelrechte Ostoffensive. Er will sich mit den Kreisvorsitzenden, mit den Landesverbänden sehr schnell abstimmen. Und er hat einen kleinen Trick angewandt, nämlich er holt einen an seine Seite im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, den er eigentlich schon mal geschlagen hatte, Friedrich Merz. Er will mit ihm in Sachsen-Anhalt Wahlkampf machen. Das hat er dem Landesvorsitzenden in Sachsen-Anhalt bereits versprochen.
Das klingt verdammt nach einem Zweckbündnis, oder?
So ist es auch. Aber auch Friedrich Merz hat sich wohl in einer Art Zweckbündnis hinter Armin Laschet gestellt. Denn ein Kanzlerkandidat Söder, mit dem er nun gar nicht klarkommt, ist auch nicht im Sinne von Friedrich Merz gewesen. Da gilt der alte Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die beiden haben sich wieder zusammengeschlossen und wollen jetzt gemeinsam die Union wieder nach oben holen gegen Markus Söder und die CSU, wenn man so will.
Aber was trennt denn eigentlich den Friedrich Merz von dem Markus Söder, wo man doch eigentlich denkt, diese zwei konservativen Politiker passen ganz gut zusammen?
Persönliche Animositäten vor allem. Du hast schon recht, inhaltlich trennt sie gar nicht so viel, aber die beiden wurden nie miteinander warm. Sie sind sehr ähnliche Typen, sehr selbstbewusst, manche würden sagen selbstgerecht, und sie kamen nie wirklich zusammen. Und so hat sich jetzt Friedrich Merz mit dem CDU-Vorsitzenden, sein CDU-Vorsitzender, zusammengeschlossen, um den CSU-Kanzlerkandidaten zu verhindern. Er sieht auch eigene Chancen unter einem Kandidaten Armin Laschet im Kabinett, in der Bundesregierung, und die sieht er wohl nicht bei seinem Widersacher Markus Söder.
Und macht er die Rechnung mit Armin Laschet? Wird Friedrich Merz in das Bundeskabinett einziehen?
Er hat es überraschenderweise in seiner Kandidaturrede im Hochsauerlandkreis bereits gesagt, dass er gerne in die Bundesregierung eintreten will. Ich glaube, die Ambition ist groß. Ob es am Ende Armin Laschet macht, das entscheidet dann nur ein möglicher Kanzler Armin Laschet. Denn er kann sich ja auch immer hinter dem Koalitionspartner verstecken, wenn er bestimmte Minister nicht will. Und ich glaube auch, dass Carsten Linnemann, der andere Wirtschaftspolitiker in der CDU, dagegen etwas hätte. Also das wird noch spannend, wen Armin Laschet am Ende in welches Amt bringen muss, sollte es überhaupt dazu kommen.
Vielen Dank, Michael, für diese Aufklärung am frühen Morgen.
Bitte schön, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da geht es in dieser Woche um Corona-Gewinner und um Corona-Verlierer. Viele Firmen zeigen ja jetzt ihre Quartalszahlen vor und nun eben auch die Social-Media-Konzerne. Und darüber spreche ich mit unserer Börsenexpertin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Snap wird später seine Zahlen veröffentlichen. Das ist die Firma, die Snapchat ins Leben gerufen hat, eine App für junge Leute. Und Sophie, was ist deine Einschätzung? Corona-Gewinner oder Verlierer?
Gewinner, würde ich sagen. Im Durchschnitt erwarten Analysten, dass der Umsatz von Snapchat im Jahresvergleich um 61% gestiegen ist. Das wäre aber sogar eine leichte Verlangsamung des Umsatzwachstums. Aber es läge immer noch über der Prognose des Managements. Die ist nämlich, dass der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 56-60% steigen wird. Die Erwartungen des Managements sind in der Regel recht konservativ, mit Ausnahme des ersten Quartals 2020 gewesen, in dem das Unternehmen Covid-19 natürlich nicht vorhersehen konnte. Und mit diesen konservativen Schätzungen sind sie immer gut gefahren bislang. Und so könnte das Unternehmen jetzt nicht nur die Prognosen der Analysten übertreffen, sondern sogar eine höhere Wachstumsrate verzeichnen als im vierten Quartal.
Nächste Woche folgen ja weitere Social-Media-Unternehmen mit ihren Zahlenwerken. Welche genau kommen da? Und Sophie, wo glaubst du, wer hat wann und wie profitiert?
Also Facebook zum Beispiel, Pinterest und Twitter und auch andere werbefinanzierte Unternehmen wie Google. Und ja, ich glaube, dass sie profitiert haben, weil sie eben werbefinanziert sind. Diese Player haben alle davon profitiert, dass mehr Nutzer mehr Zeit auf ihren Plattformen verbracht haben, was sie attraktiver macht für Werbetreibende. Und die wiederum haben bei ihren Budgets massive Verschiebungen vorgenommen, von zum Beispiel dem Budget für Geschäftsreisen hin zum Etat für Online-Werbung. Branchenanalysten gaben an, dass sie im ersten Quartal bereits Anzeichen gesehen haben für ein starkes Wachstum von digitalen Anzeigen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass so viele Menschen unter Einschlafproblemen leiden. Dabei hat sich doch mittlerweile ein wirklich probates Mittel herumgesprochen. Einfach die Kinderhörspiele der eigenen Jugendzeit nochmal hören. Oliver Rohrbeck zum Beispiel, das ist einer der drei Fragezeichen. Der weiß, dass er und seine beiden Kollegen häufig von Erwachsenen gehört werden, aus dem einzigen Grund, langsam in die Traumwelt hinübergleiten.
Natürlich erzählen uns das ganz viele Leute und wir finden das auch sehr schön. Das ist ein Vertrauensbeweis. Es geht denen immer um die Geschichte und das Gefühl, wie es war, als Kind schon drei Fragezeichen zu hören, sich behütet zu fühlen, gut einzuschlafen.
Das Hörspiellabel Europa bietet jetzt seinen Gesamtkatalog über eine App an mit 1800 Hörspielen aus den letzten 50 Jahren. Da trifft man dann das alte Dreamteam Hans Page und Hans Klarin.
Hui, buh, das Gespenst. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, hui, buh, ist ein Gespenst.
Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette.
Mit einer rostigen Rasselkette.
Da läuft einem doch sofort ein Schauer über den Rücken. Nicht vor Angst, sondern aus nostalgischen Gründen.
Du sollst doch nicht immer dazwischen reden.
Entschuldigung.
Ruhe!
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man in New York jetzt fürs Impfen belohnt wird. Und zwar auf eine Art und Weise, die vielleicht auftretende Nebenwirkungen auf jeden Fall leichter erträglich macht. Denn wenn man gestern am Stand einer Cannabis-Initiative am New Yorker Union Square mit einem Impfnachweis vorbeigeschaut hat, dann gab es als Impfprämie doch tatsächlich ein Joint geschenkt. 1500 davon waren vorrätig von Freiwilligen in mühseliger Kleinarbeit gerollt und natürlich innerhalb kürzester Zeit vergriffen zum Verkiffen. In New York ist Cannabis, das muss man wissen, seit kurzem legalisiert.
We have permission from the city, the mayor's office, the governor. We went through all the right control lines and everybody said it was okay.
Die ganze Aktion endete dann mit einem riesigen öffentlichen Smoke-out, was man wahrscheinlich bei ein wenig Nordwind bis zur Statue of Liberty gerochen hat. Das progressive New York machte mal wieder von sich reden. Der späte 70er-Jahre-Klassiker »Viel Rauch um nichts« hatte diese Szene vor rund 40 Jahren bereits vorempfunden. Damals klang das so.
Luft, Mann, was ist da drin? In meinem ganzen Leben habe ich solche Stoff noch nicht geraucht, Mann. Das ist das schwerste Zeug, das ich je geraucht habe. Ich meine, ich habe schon viel Stoff durchgeballert, aber das ist ein verflucht schwerer Apparillo.
Sag mal, findest du, ich fahre okay?
Ich glaube, wir parken, ja.
Wir aber schalten, und zwar mit einem aus Prinzip klarem Kopf zu Alicia Keys und ihrer Liebeserklärung an diese verrückte Stadt. Empire State of Mind. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. He's found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand. Lighters in the air, everybody's aching.